Ja, liebe Leute, ist sie das, die beste Episode Star Trek Strange New Worlds der dritten Staffel? Einer von uns sagt auf jeden Fall ja. Und alles Weitere erfahrt ihr natürlich direkt nach dem Intro.
And now, the final form of power. This is the Sci-Fi News Video Review with your hosts, Daniel and Jens.
Schönes Hallo da draußen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zum sci-fi-news.de Video Review. Das ist das Format, wir sagen es gerne immer wieder, dem die Frauen vertrauen. Schön, dass du dabei bist, Jens. Mein Name ist Daniel Rebiger. Hier sitzt Jens Groß-Johann und der hat... Das ist doch Datas Uniform, die du da trägst. Kann das sein?
Ja, also Wahnsinn, wie du das sofort erkannt hast. Das erkennt man ja auch an diesem knalligen Gelb. Ne?
Also an dem knalligen Gelb.
Da kann ja gar keine Verwechslung stattfinden. Und hier, ich habe ja auch Kommunikator und so, ne? Da kann ich hier Essen rufen. Ne? Und kommt sofort Lieferando und bringt
mir was. Und was ist mit Düsseldorf? Kannst du das auch rufen?
Nee, das kann ich nicht.
Ach so, ja, gut, dann ist aber auch nichts wert.
Nee, also Essen ist da schon, aber Düsseldorf geht nicht.
Na gut, das Leben ist ein Kompromiss, liebe Leute. Was aber kein Kompromiss ist, hier den Daumen nach oben zu lassen, das Abo im Kanal zu lassen und die Glocke zu drücken, weil dann seid ihr verschont, da kommt der Ghoul nicht vorbei und legt euch keinen Pferdekopf vor die Tür. Und das ist ja auch was wert.
Das ist also auch was wert, genau.
Wir sprechen heute über die 6. Episode der 3. Staffel Star Trek Strange New Worlds und das Intro hat es gerade schon prophezeit. Ist das die beste Episode dieser 3. Staffel? Einer von uns sagt ja. Und wer das sein wird, das erfahrt ihr natürlich jetzt in unserer patentierten Dia-Show, meine lieben Leute. Und wir steigen ein natürlich in diese Episode mit einem Beam-Effekt, weil nichts sagt Star Trek mehr wie beamen, oder? Jens, ist das so?
Ja, also wenn irgendwas für Star Trek steht, ja, dann beamen natürlich. Wir sind ja natürlich in der Dia-Show zu Beginn erstmal im Rückblick, ja, was bisher geschah, so hieß es ja früher immer. Und viele Dinge aus der ersten, zweiten Staffel spielen hier vielleicht eine Rolle. Alles, in denen Kirk, gespielt von Paul Wessler, ja auch schon mal Auftritte hatte. Denn in dieser Episode, das ist ja kein Geheimnis, denn wir starten ja relativ zeitnah auch in der Episode in die Action, dreht sich natürlich um Captain Kirk, der hier als erster Offizier auf der USS Farragut dient. Und ja, seinem Weg, Daniel, vom Commander, vom umgeschliffenen Haudegen zum verantwortungsvollen Captain, wie wir ihn aus TOS kennen.
Ja, ja, verantwortungsvoller Captain aus TOS, richtig.
Genau, so in der Art zumindest. Und ja, diese Episode soll so ein bisschen ja auch so ein bisschen den Wendepunkt vielleicht bei ihm einläuten. Und ja, das schauen wir uns jetzt an, denn hier am Anfang auf der Brücke ist er so ein bisschen gelangweilt und sagt, oh Mensch, ein bisschen mehr Action und so. Und wenn ich doch Kapitän wäre, ja, dann dürfte ich mehr als 30 Minuten Fernsehen am Tag. Und dann würde ich auch noch ein Eis kriegen abends. Aber der böse Captain, der macht das alles nicht. Und
ja, und vor allem auch so risikoscheu, die dumme Kuh.
Ja, so risikoscheu, genau. Und dann, ne, dann macht er den ersten Vorschlag. Und dann war es gut, dass die gute Dame risikoscheu ist. Denn es passiert eine Katastrophe, Daniel.
Das Undenkbare, ja. Kirk sagt ja noch, komm, lass uns mal hier, ja, First-Hand Experience. Ich möchte, dass du mich jetzt da runter beamst auf diesen Planeten. Boots on the ground. Ja, genau, Boots on the ground. Da wird wieder gefreckt, ja. Und gut, dass, wie du eben gesagt hast, gut, dass die gute Dame gesagt hat, Moment, wir machen das alles nach Vorschrift, ja, ja. Wir lassen das auch mal gut sein, weil dann kommt ja eine Art Planetenkiller und zerstört schwuppdiwupp diesen Planet. Und bevor wir jetzt aber hineingehen in dieses ganze Thema, ich möchte mal kurz mit dir sprechen über Paul Wessler. Paul Wessler, 43 Jahre alt, am 23. Juli 82 geboren, hatte also vor kurzem erst den 43. Geburtstag. Ein Mann im besten Alter, so wie wir beide, ja? Und so wie wir beide sehnt und strebt er natürlich nach Führungspositionen. Ja. Wir haben in der letzten Staffel uns schon mal ein bisschen drüber ausgetauscht. Ist das ein guter Darsteller für Captain Kirk? Ich habe damals gesagt, jawohl, ich finde ihn klasse, mir passt der richtig gut. Wie geht's dir denn, Jens? Bring doch die Leute noch mal kurz auf den aktuellen Stand deiner Meinung.
Also meine Meinung war ja da deutlich zurückhaltender, obwohl ich das ja auch immer in diesem Kontext gesehen habe, okay, wir wollen irgendeine Entwicklung ja dieser Figur sehen. Allgemein war für mich rein jetzt so von ja, Optik etc., zum Beispiel Chris Pine, erstmal die logischere Wahl in den Filmen, so einen Charakter zu nehmen, der vielleicht eher auch eine Art Kirk imitiert. Den Weg ist man hier nicht gegangen, das respektiere ich auch, das ist einfach eine andere Herangehensweise. Man will keine Imitation, man möchte vielleicht eine Neuinterpretation. Und man möchte mit einer Figur eine Geschichte erzählen, die ja William Shatner mit Kirk gar nicht erzählt hat. Von daher ist das die Herangehensweise für mich okay. Bisher hat er mich aber in seinen Auftritten nicht so besonders gut überzeugt. Ob sich das jetzt hier in dieser Episode ändert, das werden wir ja noch hören und sehen.
Ich sehe schon, du bist hier ein Teaser-Boy. Du willst, dass die Leute bis zum Ende dranbleiben. Und das wollen wir natürlich auch. Habe ich schon gesagt, genau, dass das Abo im Kanal von dir noch fehlt?
Ja, genau. Von dir. Und vielleicht sollten wir auch unsere Show umbenennen, dann einfach aggressiver. Vielleicht sowas wie Intrigen, Sex und Raumschiffe. Diese Woche mit der sechsten Episode der dritten Staffel
Strange New
Worlds oder so.
Ja. Wow. So. Also. Aber weiter im Text hier. Also Captain Kirk oder noch nicht Captain Kirk. Jetzt Commander? Ist er in die Rolle des Captains geworfen worden, ganz unfreiwillig, und steht vor schwierigen Entscheidungen. Und ich habe mich ein bisschen zurückerinnert an dieses Finale der zweiten Staffel, wo Captain Pike ja vollkommen ohne Reaktion und ohne Entscheidung auf der Brücke stand. Und jetzt erleben wir einen Commander Kirk, der genau das Gegenteil in dieser doch sehr dramatischen Sequenz vollbringt. Er entscheidet, er trifft Entscheidungen, ob die nun gut oder schlecht sind, ist ja erstmal, sei mal dahingestellt. Mhm. Aber es geht was voran. Er nimmt das Ruder in die Hand und Mensch, hat mir das gut gefallen. Ich habe irgendwie sofort gedacht, am Anfang der Episode schon, visuell war das fantastisch, mit diesem Laser.
Sehr stark.
Laserstrahl da auch in diese Trümmer hinein. Fantastisch. Ich kriege offenbar jetzt wirklich einen Captain Kirk zu sehen. Und die Episode ist ja auch gar nicht kurz. Nee. Es stehen ja ganz, ganz viele spannende Minuten vor uns. Und er sitzt jetzt im Captain's Chair und trommelt sein Team zusammen. Und ja, also die bisherigen Episoden der dritten Staffel haben ja in vielerlei Hinsicht ja uns beide nicht unbedingt vom Hocker gehauen oder auch nicht mitgerissen.
Es ging so, ne?
Es war so durchwachsen. Ja. Und hier ging mir das von Minute 1 so, dass ich, also mir war irgendwie in den ersten 30 Frames schon klar, Mensch, das ist jetzt irgendwie eine andere Episode. Das ist eine Episode, die plötzlich mal alles auf einmal richtig zu machen scheint, die keine Zeit darauf verplempert, irgendwelche Belanglosigkeiten dahin zu trällern oder noch irgendeinen Geschlechtsverkehr zu thematisieren, den Spock gerade wieder mit irgendjemandem auf der Enterprise hatte, sondern nein. Es geht tatsächlich um ein plötzliches Ereignis im Weltall, das ein Schiff und ein Team in Gefahr bringt und dazu aufruft, Zusammenhalt zu zeigen. Und das ist etwas, das diese Episode schon von Minute 1 an fantastisch hinbekommen hat. Sie zeigt einen Paul Wesley als Commander Kirk, der eben diese Führungsambitionen im Kopf hat, der aber noch nicht, der Diamant ist, der später mal wird. Und ich fand es unglaublich glaubwürdig an dieser Stelle, wie mit dieser Figur hier umgegangen wurde.
Mhm. Ja, ich denke, das kann man so stehen lassen. Mir hat vor allem auch gut gefallen, also man muss ja so eine Situation irgendwie kreieren, ja, und da kann man natürlich besonders stumpf vorgehen oder man hat irgendwie so ein paar ganz gute Kniffe in der Hinterhand. Und ich fand, das ist diesmal ganz gut gelöst. Also man hat jetzt nicht einfach stumpf den Captain sterben lassen und jetzt musst du aber ran, Captain Kirk, sondern man hat es quasi dann so ein Stück weit verkauft, okay, Krankenstation, ich habe sie jetzt gerade weggebeamt, weil ich kann sie hier nicht behandeln. Ein glaubwürdiges Szenario, wo wir sonst immer kritisiert haben, auf dem Schiff. Ne? Also das fand ich
das,
gut.
Das war doch sogar einer deiner Kritikpunkte, als das hier mit dem Gorn war. Da fliegt man zurück zur Flotte und dann lässt man sich nicht medizinisch helfen. Genau. Habe ich jetzt zum ersten Mal eine richtige Sternenflotte erlebt, die mit einer Kommandostruktur gearbeitet hat, die einem Protokoll folgt, da wo das alles irgendwie nachvollziehbar war, wo man dann so, hallo, hier Enterprise, wir brauchen da Ihre Hilfe, kommen Sie mal bitte rein. Und dann wird da das Außenteam rübergebeamt, dann versucht man die Crew zu ergänzen. Richtig stark, richtig stark.
Richtig gut gemacht und ich muss sagen, tolle Bildsprache. Beispielsweise, man sieht ja quasi, dass das Schicksal der Enterprise nicht aus Sicht der Enterprise, sondern aus Sicht der Farragut. Und ich finde es unheimlich cool. Es hat auch sowas Dystopisches irgendwie, als die Enterprise so kläglich versucht, dieses riesige Raumschiff anzugreifen und ja. dann da zwei, dreimal den Phaser abfeuert und dann das Maul wird aufgerissen und weg bist, Enterprise, ja?
Ja, hab's und weg.
Ja, also das hat mir auch von der Bildsprache, und da will ich auch gleich nochmal was zu diesem Scavenger Raumschiff, hießen die so, ja, ne?
Irgendwie. Ja, Scavenger waren das, ja.
Ja, du hast eben zu Recht gesagt, Planetenkiller. Und ich dachte nämlich zunächst, ganz am Anfang dachte ich, als dieser Planet quasi verschlungen oder in die Luft gesprengt wurde und alle so entsetzt auf den Bildschirm schauten, dachte ich so, weil Strange New World nimmt ja mit dem Kanon auch nicht so genau. Oh, ist das die Doomsday Machine? Ja, ist das der Planetenkiller, dieser Teigbeutel für Spritzgebäck aus TOS? Aber zum Glück muss ich sagen, nicht. Aber dieses Scavenger-Raumschiff, ja, jetzt kann man sagen, der stumpf ja irgendwie mit dem Maul auf und so ein Quatsch. Aber von der Bildsprache her, ne, was ja hinterher auch mal wichtig wird, ist einfach super. Das hat mich auch ein bisschen so ein Stück weit an Doctor Who erinnert. Wie hinterher die vermeintlichen Eindringlinge so auf der Enterprise rumlaufen mit diesen Raumanzügen. Ganz gut gemacht, muss ich sagen. Und hier passt das einfach zur Episode und was man, glaube ich, auch so ein bisschen am Ende aussagen will. Also Bildsprache ganz, ganz hervorragend in dieser Episode.
Zum Thema Aussage kommen wir, glaube ich, beide zum Schluss dieses Reviews noch ein bisschen genauer.
Definitiv.
Weil du gerade Bildsprache angesprochen hast. Ist dir denn aufgefallen, es kommt ja dann in dieses Schiff so ein Torpedo-Angriffskanal hinein. Mhm. Und wir haben ja dann zum Schluss, hier sieht man ihn übrigens in der Bildergalerie gerade, und wir haben ja dann zum Schluss diese Auflösung unter der Prämisse, die Angreifer, die Scavenger sind zu sehr abhängig geworden von dem, was sie selbst geworden sind. Und sie brauchen immer mehr und immer größer und jenes. Oftmals auf diesen Displays, achtet mal, wenn ihr die Episode vielleicht ein zweites Mal guckt, da sieht man immer diesen Graph dieses Angriffsteils und das sieht doch verdammt nach einer Nabelschnur aus.
Ja.
Und damit schließt sich ja dann auch dieser erzählerische Kreis wieder, diese Abhängigkeit der Menschheit untereinander. Ja. Und das fand ich ganz, ganz stark gemacht.
Ja, ich glaube, wir haben sie ja im O-Ton geschaut, die Episode, aber ich glaube, hier wird auch von Nabelschnur gesprochen tatsächlich.
Ach, war das tatsächlich so?
Ja, ich meine schon. Also ich spreche nur gebrochen Englisch, ja. Aber gebrochen. Ich meine, ich hätte mehrmals das Wort Nabelschnur auf Englisch
verstanden. Aber Wladimir, sag doch mal, was ist mit Grenze im Osten passiert?
Ich weiß nicht,
aber.
Nicht verschoben.
Ja, Boba Kurba.
Gut, also.
Grüße.
Aber du hast das natürlich richtig zusammengefasst. Das fand ich gerade ganz toll, muss ich sagen. Dieses abhängig von dem, was sie geworden sind, aber wahrscheinlich immer noch mit der Aussage nach außen wie ein Junkie. Aber ich kann aber jeden Tag aufhören, wenn ich will. Ne? Also ich kann aufhören.
Ich weiß nicht, ob da Chunky das richtige Wort ist, aber dann müssen wir, wenn wir uns jetzt eh schon so intensiv über dieses Thema unterhalten, dann müssen wir das Ende sogar ein bisschen vorwegnehmen. Na klar, es sind zum Schluss die Menschen, die die Menschen angegriffen haben und es sind aus damaliger Perspektive die Besten der Menschen gewesen. Und selbst die sind dann irgendwie so entartet und ihre eigenen Gier erlegen vielleicht auch, wer weiß es, ihren eigenen Bedürfnissen erlegen.
Naja, vielleicht aber auch aus einer Not heraus geworden, was sie sind.
Kann sein.
Und einfach keinen Ausweg gefunden. Und vielleicht über Generationen immer mehr Normalität in dieses ganze Verhaltensmuster gebracht, indem man sagt, ja, Moment, das haben die Eltern ja auch schon so gemacht.
Ja, und eine Sache, die ich da ganz interessant fand. Es heißt am Schluss, kennen Sie doch mal hier bitte alle, ne? Mhm. Dann sind das 7000 und dann heißt es in dieser Episode, und es sind alles Menschen.
Ja, alles Menschen.
Heißt also auch dieser Teil der Astronauten, die dahin fortgezogen sind, um das Land zu entdecken, das sich Weltraum nennt, hat es also nicht geschafft, sich dieser neuartigen Umgebung anzupassen und sich dort zu integrieren. Das war das, was ich da so ein bisschen mitgenommen habe, auch unter dem Aspekt Zuwanderungspolitik und Vermengung von Lebensweisen. Und dass man sich ja, also wenn man einen fremden Raum betritt, sich dementsprechend natürlich auch anpassen und integrieren muss. Diese Menschen haben es nicht getan. dann sind sie in ihrer Art und Weise immer weiter entartet, bis das System, das sie so weit gebracht hat, vor dem Zusammenbruch stand.
Ja, interessanter Take, habe ich bisher nicht drüber nachgedacht. Ja, du hast jetzt etwas, wo du viel annimmst, was passiert sein könnte, in ja, irgendeine Richtung. Ja, vielleicht auch das, ist jetzt nichts, woran ich jetzt vordergründig gedacht habe, aber vielleicht kommen wir nochmal auf den Deep Talk hinterher auch, vielleicht im Fazit oder zum Ende der Besprechung. Diese Situation jetzt hier, Farragut Enterprise. Und was mir einfach super gut in dieser Episode gefallen hat, und deswegen gebe ich auch eine Punktzahl, die ich gebe am Ende des Reviews, ist einfach, dass die Charaktere einfach mal keinen Bullshit reden, ja, erstens, genau, dass sie keinen Bullshit machen und sich verhalten wie Sternenflottenoffiziere in den gewissen Bahnen, die man ihnen ja vorgibt. Wir sehen beispielsweise ganz krass an einem Montgomery Scott, ja.
Genau.
Ja, das könnte wirklich Scotty sein, der so in jungen Jahren redet.
Genau. Ne? Genau, genau. Und lass mich das noch ein bisschen verstärken in der Aussage. Sie benehmen sich einfach nicht wie Kinder.
Ja, genau.
Und das ist das, was wir in den letzten Episoden ja gerade hier bei Spock, der Dorftölpel, Teil 3, erlebt haben. Und was wir vermutlich auch in dieser Staffel nochmal erleben werden. diese Figuren waren jetzt endlich mal so, wie man sie vom Star Trek-Universum erwartet. Klare Struktur, klare Regeln, vernünftige Dialoge, erwachsene Menschen am Werk, 43 Jahre alt, Captain Commander Kirk. Und genau das haben wir doch da draußen so sehr vermisst. Also Jens und ich ja zumindest haben das. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber da seid ihr natürlich jetzt gefragt. Das ist der Call to Action. Der Call to Action. Schreibt jetzt einen Kommentar in diesen Kommentarbereich und gewinnt nichts. Ja.
Genau, nichts.
Genau. Nee, also da bitte jetzt sehr gerne. Es gab ja immer wieder auch in den letzten Wochen die Stimmen, die sagen, ich habe mich aber so gut unterhalten gefühlt und es war ja auch alles sehr, sehr amüsant mit Spock.
Haben wir auch gesagt.
Ja, aber es ist doch genau diese erwachsene Darstellung der Figuren, die wir beide immer so vermisst haben und die diese Episode jetzt endlich schafft zu liefern. Und da muss ich sagen, fantastisch.
Fantastisch. Und es geht ja nicht nur darum, Spock isoliert, dass er sich nicht verhält wie ein Kind, dass er sich verhält, okay, wie man es von einem Vulkanier, von einem ersten Offizier, was ich auch immer erwartet, sondern es geht ja in dieser Episode tatsächlich so weit, und das meine ich jetzt wirklich also positiv, dass Spock ja genau dieser Berater, ja, dieser
Freund.
diese Stimme, die Kirk ja später ja auch bei TOS hat, ja, auf der einen Seite Spock, auf der anderen Seite McCoy, dass er diese Stimme wird in dieser
Richtig
Episode.
Kirk, ja. Kirk hatte ja immer schon zwei Engel auf seinen Schultern.
Yeah. Ja, genau, ja, so kann man sagen.
Spock,
genau,
und
ja,
McCoy, die genau ihn also von Seiten der Menschlichkeit und von Seiten der Logik und des Pflichtbewusstseins her
Richtig
ja nicht beeinflusst, aber mit relevanten und wichtigen Informationen versorgt haben. Und das Ganze kumuliert ja dann auch in den Filmen mit der Aussage, sie waren es immer schon und werden es auch immer sein, mein Freund.
Das
und
ist so.
Diesen Anfang haben wir nun in dieser Episode gesehen. Und das ist auch eine ganz schöne Qualität, weil das ist aus Perspektive von Spock etwas sehr Selbstloses, was er da tut. Ja. Ich hatte immer das Gefühl die ganze Zeit, er hätte letztendlich auch mehr oder weniger das Kommando übernehmen können. Aber er entscheidet sich ganz bewusst dafür, dass er in diesem Fall eher den Nachwuchs fördert, quasi. Und das war sehr schön anzusehen.
Ja, das weiß ich gar nicht. Also wenn wir von der Hierarchie einfach ausgehen in einer Struktur der Sternenflotte, ist Kirk ja auch in dem Moment der ranghöhere Offizier als Spock. Ja, also Kirk ist Commander. Ich glaube, Spock ist ja nur Lieutenant Commander. Also ich glaube schon, dass auch in der reinen Hierarchie Kirk erstmal in dem Moment vor Spock auch steht.
Also Michael Burnham hätte da längst das Kommando, das
ja, sag ich gut, Michael Burnham hat ja schon als Heinrich Ehrenhalber das Flaggschiff kommandiert, das ist ja ganz klar.
Von Dagobert Tuck, ne?
Also, das sind aber Kleinigkeiten, über die es sich jetzt gar nicht so lohnt zu diskutieren, so wie wir es sonst immer gerne tun, weil diese Episode einfach mal ein bisschen mehr hergibt, über das man sprechen kann. Wir haben tatsächlich ja nicht nur Spock, sondern wir haben auch eine Uhura, die hier das Steuer übernehmen muss. wo wir aber nicht jetzt weinerlich hören, oh Gott, ich habe aber so viel Angst oder irgendwie, nein, sondern es wird einfach professionell abgehandelt, das ganze Thema. Ja, auch Chapel agiert hier nicht jetzt auf emotionaler Ebene reinweg, sondern versucht auch das Ganze, hier ist ja das erste Mal im Stuhl, ne? Was ist jetzt hier los und so.
Ja, alles ja. Und sie hat ja auch mit einer Triage-Situation auf der Krankenstation zu kämpfen. Und endlich mal Professionalität, endlich mal so die Basics, die wir eigentlich immer schon vermisst haben in den letzten 5, 7 Jahren, seit es hier alles doch sehr Kurzman wurde.
Ja.
Und jetzt sind wir hier an dieser einen Episode, die für mich auch irgendwie wie aus dem Nichts gekommen ist, ja. Sie hat einerseits eine fantastische Aussage, über die es sich zum Schluss raus auch lohnt nachzudenken. Und auf der anderen Seite erleben wir jetzt genau das. Und auch das Einzige, was eine Prequel-Serie eigentlich kann oder können müsste, nämlich die Figuren dahin entwickeln, sodass sie das werden, was man sie dann, also wie man sie später kennt und schätzt. Und das schafft diese Episode ganz plötzlich. Wir haben ein fantastisches Teamwork, wir haben einen großartigen Scotty, der zwar immer noch in der Interpretation so ein bisschen wie in den J.J. Abrams-Filmen verortet ist. Aber hat mir
sehr
jetzt,
gut gefallen, diese Episode. Sehr
ja, gut. Fantastisch gefallen. Aber wo man es jetzt wirklich glaubt, es gibt auch nicht irgend so ein ganz bescheuertes Plot-Device plötzlich, das man zum Schluss irgendwie aus der Schublade zieht, sondern ich habe schon bei jeder der Figuren hier den Eindruck gehabt, da ist eine gewisse Leistung da gewesen. Mal abgesehen von Pike, der, naja, der ist auch dabei.
Ja, Pike ist auch dabei und La'an. Man muss sagen, da ist natürlich jetzt auch, da muss man ein paar Abstriche machen. Ich sag mal, der Plot auf der Enterprise, Pike und La'an, okay, würde ich sagen. So ein bisschen das Ganze dämpft eigentlich. Ist diese ganze Geschichte rund um Pelia, da haben wir es gerade gesehen, und ihren wunderbaren Einfall, wie man denn die Störung der Kommunikation umgehen könnte. Und
ja, da mit dem ISDN-Kabel, hallo?
Ja, okay, mit dem WLAN-Kabel, genau. Also da muss ich sagen, das war mal wieder ein Griff ins Klo und verhindert tatsächlich bei mir persönlich eine noch viel, viel höhere Wertung am Ende der Review, weil das so unglaublich bescheuert ist. Ja,
ja. Die ganze Episode ist ernst und dramaturgisch dicht inszeniert. So kaputt. Und dann macht man also in diesem sehr, sehr guten und glaubwürdigen Konstrukt, das auch also einer Kommandostruktur von Starfleet eine gewisse Größe gegeben hat, macht man dann das Fass auf, dass Pelia eine 150 Quadratmeter Apartment mit irgendwelchen Kunst- und 90er-Jahre-Gegenständen hat. Mhm. So wie anscheinend jeder auf der Enterprise, wo man dann auch sein Moped reparieren darf. Grüße.
Im Reparaturcafé.
Genau, in der Dialogannahme noch schön schnell einen Schluck Vino genommen.
Ja, genau, richtig.
Und wie kann man das da einbauen? Ich meine, klar, Comic Relief, wir haben das öfter mal gehabt. Du hast es ja auch in dem letzten Review mal angesprochen, dass man immer noch so einen B- oder C-Plot, der so ein bisschen lustig ist, mit dem großen Nagus vielleicht, ja.
Ja, natürlich.
Aber man bringt doch jetzt hier in ein bierernstes Szenario eine hanebüchene Logik, die bestenfalls in irgendeinem Mickey-Maus-Comic, deswegen habe ich auch das T-Shirt heute an, irgendwie treffend gewesen wäre. Und ich muss wirklich sagen, Carol Kane als Pelia, weg mit der. Die nervt, die macht alles kaputt. Die passt in keiner Weise in dieses etablierte Genre hinein. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was ist denn die Intention dieser Figur? Mit welcher Prämisse hat man die denn geschrieben? Was ist denn der ihr Charakterumriss?
Ich glaube, man hat einfach, wir brauchen noch irgendwann eine super Kuriosität irgendwie. Lass uns doch irgendwie eine 5000 Jahre alte Chefingenieurin irgendwie nehmen.
Ja, aber warum denn nicht eine Topfpflanze?
Ja, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, eine Hagebutte oder eine Dahlie. Keine Ahnung, Mann, ich weiß es nicht.
Hagebutte?
Aber das können wir jetzt mal schnell abhandeln, dieses Gott sei Dank eher kurze Szenario mit wir verlegen eine Telefonleitung und ich habe ja noch zwei Telefone und naja, ich sag mal so, und dann versuche ich hier die Antriebsdüsen hier manuell zu zünden und dann der gute alte Riker-Joystick, der ganz behutsam gedrückt werden muss, aber Una natürlich irgendwie da so schon so, oder wie muss ich jetzt machen? So, nach vorne?
Moment, Jens, was machst du denn für Handbewegungen gerade?
Ja, weiß ich auch nicht. Zumindest, ja, das fand ich das Einzige in dieser Episode, was man einfach ganz anders hätte oder einfach gar nicht machen, weil am Ende war es ja sogar egal. Weil das Schiff wurde ja so oder so befreit oder hätte sich befreien können, weil ja der Selat seinen eigenen Schwanz gegessen hat.
Jam. Richtig, richtig, weil er sich ja besonnen hat. Ach, Es ist wirklich ärgerlich. Es ist wirklich ärgerlich, dass jetzt eine so hervorragende Episode durch dieses Intermezzo quasi kaputt gemacht wurde.
Aber nichtsdestotrotz, dann lass uns doch das vergessen und lass uns über die positiven Dinge dieser Episode sprechen. Das möchte ich heute auf jeden Fall in den Vordergrund.
Visuelle Gestaltung. Stellen. Wir sehen hier oben gerade den Angreifer, wie er tot am Boden liegt. Hat mich total an Bioshock erinnert, ja?
Ja, genau.
diese großartige Maske drauf, irgendeine Veränderung, ja. Man hat sich da schon so ein bisschen bedient, dann enthüllt man hier die amerikanische Flagge. Und dann kommt dieses für mich tatsächlich etwas schockierende Ende. Und ich fühlte mich da so richtig in die gute alte Voyager-Zeit auch zurückversetzt.
Mhm, ja,
wie auch immer. Wo man das oftmals ja auch so versucht hat, dann hat man hier noch eine Sonde von der Erde gefunden, dann hat man hier noch Amelia Earhart ausgegraben, dann hat man hier noch einen Blick in die Vergangenheit aus Voyager-Perspektive, die aber unsere Zukunft ist. Und dann hat man diese schöne Überlegung für den Zuschauer, Moment mal, wenn in dieser Utopie das die Besten der Besten waren, was haben wir denn dann jetzt noch zu tun, dass das nicht passiert und das noch besser wird? Ah, das war schon wirklich sehr, sehr gut gemacht. Auch hier im Konferenzraum, wie man dann betreten beisammen sitzt und sich das Ganze zum Schluss anguckt und es eben nicht geschafft hat, diese Leute zu retten.
Ja, ich glaube, da müssen wir ja gar nicht unbedingt jetzt zu Voyager rüberblicken, sondern da können wir uns ja tatsächlich an dieser Zeit hier bedienen, nämlich TOS, ich sag mal Nomad, ähnliches Szenario, V'ger natürlich aus Star Trek, der Film. Ja, eine ähnliche Geschichte, wo ein Satellit, der von der Erde kommt, quasi zur Heimat zurückkehrt, nur ein bisschen anders, als alle gedacht haben. Das ist ja jetzt grundsätzlich erstmal keine riesig neue Idee, aber es ist einfach gut erzählt. Und für mich so ein paar Nuancen, Daniel, ich weiß nicht, ob dir das dann auch so aufgefallen ist. Und zwar am Ende, klar, es waren Menschen und sie haben dieses furchtbare Raumschiff gebaut und was weiß ich für Verbrechen begangen. Mir ist dennoch etwas aufgefallen, und zwar, es gibt diese Szene auf der Enterprise in dem Korridor, wo der Angreifer die Möglichkeit hat,
zu töten. Diese Akt der Gnade, der uns doch zeigen soll, es ist noch nicht alles verloren.
Genau, und da bemerkt man ja regelrecht, okay, er hat irgendwas erkannt in Pike. Zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht, dass es sich um Menschen handelt. Das war wirklich ein guter Twist. Aber das heißt ja, dass sie ihre Art erkennen, in dem Sinne, ja, ich kann doch jetzt nicht auf einen Menschen schießen. Mir war gar nicht bewusst, dass dieses Raumschiff voller Menschen ist. Und das im Kontext zu, oh, in was haben sie sich denn eigentlich entwickelt über die letzten Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte? Haben sie denn alle Werte vergessen, die Besten der Besten, die von der Erde aufgebrochen sind? Und auf der Gegenseite, und da hätte man, das ist etwas, was ich der Episode ankreide, hat man eine Chance verpasst, finde ich, mit einem relativ einfachen Finish, jegliche Diskussion mit diesen Scavengers in irgendeiner Form zu führen. Also es wäre toll gewesen, beispielsweise auch, wenn Pike den Helm abgenommen hätte und er hätte noch gelebt. Und sie hätten irgendeinen Dialog gehabt darüber, was passiert ist oder so. Wirklich andeutungsweise, ja. Und dass es irgendwie so ein bisschen Versöhnung am Ende gibt bei diesem ganzen Thema. So bleibt alles sehr, sehr vage. Und hier hätte ich mir gewünscht, gerade dieses Thema, man hätte die Enterprise ja noch ein bisschen länger festhalten, etc. Das wäre so ein klassischer, früher Zweiteiler hätte das sein können. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Da wäre noch mehr drin gewesen, da rauszukitzeln. Wäre wenn, alles klar, haben wir hier nicht. Dennoch muss ich sagen, dieser Akt der Gnade, Pike leben zu lassen, fantastisch. Und im Gegenzug wird aber von Kirk, das Raumschiff, was er ja dann hinterher auch bedauert, ey, scheiße, es waren ja Menschen, ja, wobei man auch hinterfragen muss, ja, wenn es keine Menschen gewesen wären, hättest du jetzt nicht getrauert, oder, ist halt auch so eine Sache, aber da ist so ein bisschen diese Asynchronität der Ereignisse, die Kirk ja dann auch drüber nachdenken lässt, weil er sagt ja auch am Anfang, ja, verdammt, ich habe jetzt hier versucht, irgendwie den Bad Guy zu spielen und den coolen Typen und alles ist schiefgegangen, ja, ich habe Scotty gesagt, er soll immer hier voll Warp Power und so. Das sind ja eigentlich so Dinge, da musst du mal drüber nachdenken, Daniel, die ja klappen sonst immer, ne? Ja, komm, ja. Sie machen das schon, Scotty und so, ne? Und hier klappt es ja nicht und das lässt ihn ja nachdenken darüber. Und das ist so ein bisschen dieser rote Faden auch am Ende. Denn war es wirklich ein Erfolg, dieses Raumschiff zu zerstören? Das stelle ich mal in Frage.
Ja.
Oder war es noch eine weitere falsche Reaktion vielleicht, die deutlich schwieriger war herauszufinden für Kirk als alles andere, weil es natürlich keine Hinweise darauf gab, aber die ihn vielleicht auch für die Zukunft nachdenklich machen, ey, versuche ich erst noch mal was anderes oder feuer ich tatsächlich sofort? Mhm. Und das finde ich ganz klug in dieser Episode, wobei ich mir gewünscht hätte, dass das noch mehr rausgearbeitet worden wäre.
Das hast du fantastisch zusammengefasst, ganz, ganz stark erzählt. Man hätte da mit einem Zweiteiler tatsächlich noch ein bisschen mehr machen können. Auch in dieses Thema noch sehr viel tiefer einsteigen. Und ich bin an ein Zitat habe ich mich erinnert, vielleicht kommst du drauf, die Himmel sind aus Diamanten. Kommst du jetzt nicht drauf? Weißt du nicht, soll ich auflösen?
Nein, löse gerne auf.
Natürlich Doctor Who, das großartige Finale um den Master, der in diesem Zeitparadox die Tochter Fane zurück auf die Erde führt. Und man als Zuschauer ganz am Ende erkennt, dieser kleine Junge, Creed heißt er, der in dem ersten Teil auf diesem Generationenschiff quasi ist, der ist dann dieses verzerrte, zerstümmelte Gesicht in diesem Mörderorb, das dann die eigene Vergangenheit versklaven möchte. Natürlich ein Zeitparadox in Doctor Who, eine ganz tolle Episode, die kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Ich glaube, es geht da um Utopia, so heißt die Episode. Und daran habe ich mich erinnert, weil hier schließt sich ja auch in dieser Episode der Kreis. Auf der einen Seite erkennt natürlich der Angreifer, so wie du gesagt hast, ja sozusagen noch einen Rest des Menschen und Moment mal, den bringe ich vielleicht nicht um. Aber das heißt doch auch im Umkehrschluss was ganz anderes. Bei allen anderen hätte er doch sofort geschossen.
Ja, natürlich.
Das
gehört zur Wahrheit.
Und da bin ich natürlich eben wieder bei diesem Thema Integration, Anpassung an neue Gegebenheiten. Wenn wir mal an unsere Vergangenheit zurückdenken, in den 80er, 70er Jahren, alle, die da jetzt nicht super straight waren im Sinne von Partnerschaft, ja, die wurden doch gehängt, ermordet, durch die Straße getrieben.
Vielleicht nicht ganz, aber auf jeden Fall.
Ja, kommt doch von wo? In Bayern. Ja. Und inzwischen sagt man, nö, alles gut. So, und diese Mentalität, mit dieser Mentalität ins All hinaus zu fliegen und sagen, also wir, der Mensch, das Alpha-Tier, so irgendwie ist es ja dann doch auch zu interpretieren gewesen. Sie hatten ja auch sogar so einen klingonischen Kreuzer da in ihrem Bauch und haben ihn da zerlegt und offenbar auch alle getötet, weil es waren ja ausschließlich
Menschen.
Ausschließlich Menschen. Gut, dort.
Die Enterprise war ja auch nur kurz gefangen und sie stand ja auch davor, jegliche Energie für Lebenserhaltung zu verlieren. Von daher scheint es ja dort auf dem Schiff so zugegangen zu sein, dass man keine Chance hatte, ne, wenn man nicht Hilfe von außen hatte.
Ja.
Und die dann auch sehr klug eingesetzt wurde, indem man hier natürlich einen Trick, ein Manöver angewandt hat. Das fand ich auch sehr smart, da können wir vielleicht noch kurz drüber sprechen. Indem man jetzt die eigene Angriffswaffe dieses Scavenger-Schiffes quasi hergenommen hat und sich selbst hat stechen lassen. Ne? Daher kommt ja auch der Episodentitel. Hat mich so ein bisschen an den Kampf zwischen Scorpion und Johnny Cage erinnert aus Mortal Kombat 1. Ja, im Living Forest, ja, du erinnerst dich 1995, wo Johnny Cage dann ja ausweicht und Scorpion quasi, ja, wie auch immer.
Also, ich glaube auch, also selbst dein Morgenritual im Badezimmer erinnert dich auch irgendwie an Mortal Kombat, oder?
Ja, natürlich, selbstverständlich.
Ja, get over here.
Da gibt's auch. Sehr gut. Probiere ich doch mal morgen direkt aus.
Auf! Aus mit dir, du Sau!
Also, zurück zum Thema. Auch klug gemacht irgendwie, so wie fast alles in dieser Episode. Und hat mir sehr gut gefallen, dass man da nochmal in die Trickkiste gegriffen hat und dieses Manöver quasi erfunden hat.
Ja. Und zusammenfassend, und ich denke, das ist jetzt auch dein Einstieg ins Fazit, Jens, zusammenfassend kann man doch sagen, lässt man einfach alles weg, was bisher Star Trek Strange Worlds ausgemacht hat, kriegt man plötzlich gute Episoden.
Genau, hat man wirklich diese Episode, die für sich alleine steht, ja, die wir auch immer alle wollten nach den großartigen Story-Arcs rund um Star Trek Discovery und Star Trek Picard. Komm, macht man das, bekommt man eine gute Episode? Nein. Also das ist natürlich ein bisschen mehr gehört dazu. Im Prinzip ist es ja auch keine Episode, die für sich alleine steht, denn es gibt natürlich auch eine Vorgeschichte in den ersten beiden Staffeln mit Commander Kirk. Hier sehen wir ihn tatsächlich auf der USS Farragut und wenn wir jetzt ins Fazit gehen, für mich ganz klar Nummer eins hier Charakterentwicklung, glaubwürdiges Szenario und wenn man etwas darstellen möchte, wie Kirk vielleicht so ein bisschen zum Raufbold, zum gereiften Captain irgendwie sich wandelt, wenn man dieses eine Ereignis hernehmen will, dann hat man das verdammt gut geschafft mit dieser Episode. Ja, etwas, was ja auch total schief gehen kann, wenn man jetzt einen Charakter an irgendeiner Situation einfach nur misst und sagt, ja, da hat er sich aber dann daran erinnert, wer er wirklich ist. Fand ich hier sensationell gut gemacht. Guter Support von der Strange New Worlds, vom Cast, der hier auf der Farragut war. Vor allem Scotty, muss ich sagen, und Spock machen hier einen super Job. Professionell in der Ansprache, nachvollziehbare Reaktionen und Aktionen und Bildsprache in dieser Episode meiner Meinung nach grandios. Jeder, der jetzt da vielleicht sagt, okay, Mensch, aber warum denn dieses Raumschiff mit dem Maul? Das ist doch Quatsch. Also nein, das trägt alles zur Geschichte hier bei. Und das finde ich gut, dass man sich Gedanken darüber gemacht hat. Die Scavenger, ja, am Ende sind es Menschen, aufgebrochen, in guter Hoffnung, von einem zerstörten Planeten nach einem dritten Weltkrieg wollten sie das Beste. Es waren die Besten, die Menschheit zu bieten hatte zu diesem Zeitpunkt. Und trotzdem hat es sie nicht davor bewahrt, zu dem zu werden, was wir in dieser Episode sehen. Sicher haben wir hier zu wenig Informationen, um wirklich urteilen zu können, meiner Meinung nach, ja. Warum sind sie abhängig geworden von dem, was sie geworden sind? Warum überfallen sie ganze Planeten und Raumschiffe? Warum zeigen sie offensichtlich null Empathie? Erst als der Moment kommt und sie ihre eigene Art wiedersehen, scheinen sie darüber nachzudenken, Gnade walten zu lassen. Und das, muss ich sagen, ist ein starker Moment, den ich mir hätte noch ein bisschen reflektierter und ausführlicher dargestellt gewünscht. Ja? Haben wir in dieser Episode nicht, ist dennoch sehr, sehr gut inszeniert. Das Thema Reaktion von Kirk, er bedauert hinterher den Verlust von 7000 Menschen. So ein bisschen für mich dieser rote Faden am Anfang, er überdreht, er fordert von seinen Untergebenen, gerade von Scotty, machen sie das und das, machen sie jenes. Und er erkennt dann irgendwann in der Mitte der Episode, was bin ich eigentlich für ein Typ, der hier immer aufs Ganze geht und doch merkt, schon im Intro, ich will auf den Planeten und gut, dass ich es nicht gemacht habe. Warum reflektiere ich nicht besser? Und genau das wird er am Ende auch denken, wenn er dieses Raumschiff zerstört, aus einem sicherlich Überlebenskampf heraus. Aber wird er vielleicht denken, habe ich nicht auch dort zu schnell gehandelt? Denn auf der anderen Seite haben die Scavenger Gnade walten lassen. Das alles in einen Kontext zu bringen, ist in dem Moment natürlich schwer. Aber für mich eine ganz starke Episode. Jetzt kann man darüber sprechen, reiht sich diese Episode vielleicht in die besten von Strange New Worlds ein? Und da muss ich sagen, ja, definitiv. Mir fällt nur spontan eine Episode ein, die ein ähnliches Niveau erreicht. Das ist Memento Mori aus der ersten Staffel, vierte Episode. Ansonsten würde ich dieser Episode Daniel 4 von 5 Punkten geben. Und leider verhindert ja dieser 7 Minuten Unfug mit Pelia und Telefonkabeln eine noch höhere Wertung dieser Episode. Aber ich habe mich super unterhalten gefühlt. Es war gutes Star Trek. Ja, und wann haben wir das schon mal gehabt in den letzten Jahren?
Verdammt, das jemals mal, gesagt?
Verdammt auch mal wenige Episoden von Discovery, Picard und Strange New Worlds, die so ein Niveau erreicht haben. Von daher, super, hat mich richtig gefreut, endlich mal wieder so eine tolle Episode zu sehen.
Fantastisch, Jens. Vielen Dank für deine ausführliche und tiefgehende Zusammenfassung für diese 6. Episode. Ja, und ich kann euch sagen, liebe Brüderinnen und Brüder, erwachsen fokussiert und mit Figuren, die sich endlich so verhalten, wie wir sie aus TOS kennen. Kirk ist endlich Kirk, Spock ist endlich Spock, Scotty ist Scotty. Und das Zusammenspiel sitzt in dieser Episode. Dann haben wir durchaus pointierte Dialoge, aber auch eine stimmige Dramaturgie, ernsthaften Ton, ohne diese ganzen albernen Beziehungsgeschichten oder klamaukigen Einschübe, bis auf Carol Kane als Pelia, die wirklich, also dieser Episode sowas von im Weg steht und auch einer besseren Wertung meinerseits im Weg steht. Es ist so schade, dass man hier es nicht geschafft hat, einfach eine von vorne bis hinten ernste Episode zu inszenieren. Warum muss ich das so machen? Tja, dennoch, starker Auftritt von Captain Kirk auf der Brücke. Das kann man schon mal sagen. Ein cleverer Twist am Ende haben wir natürlich auch. Und ganz, ganz viele gelungene Einzelszenen. Also jetzt auch gerade das Zusammenspiel zwischen Scotty und Kirk war ganz fantastisch. Ich fand auch Unas Airlock-Manöver gar nicht so schlecht. Und natürlich Kirks stiller Moment mit Selbstreflexion, mit der Unterstützung von seinem besten zukünftigen Freund, nämlich Lieutenant Commander Spock. Der hat mich auch so ein bisschen an Picards Läuterung in First Contact erinnert, Jens. Sitzt er ja auch unfähig, eine Entscheidung zu fällen in seiner Gedankenspirale, in seinem Quartier, der gute Captain Picard, bis dann eben ein Freund zu ihm kommt und ihm eine andere Denkweise präsentiert. In First Contact war das Lilly von der Erde. Auch dort eben die Prämisse, auch wenn wir noch nicht so weit sind, wir haben das Potenzial, etwas Tolles zu erreichen. Und hier ist es eben ein Spock, der sich in diesem Erzählkontext sehr selbstlos an Kirk wendet. Er hätte das nicht tun müssen. Es gibt keine Vorschrift, die ihm das nahegelegt hätte, da jetzt bei Kirk sozusagen für einen positiven Impact zu sorgen. Nein, er macht das einfach und er wird ja später auch sein bester Freund. Und auch visuell hat mich die Episode total überzeugt, gerade in der Eröffnung. Ja, ich fand es auch erzählerisch so ein bisschen so wie in Star Trek 2009, der J.J. Abrams Film, wo ja die Prämisse auch für die Figur Kirk war, du kommst aus einer Familie, die immer schon Großes vollbracht hat. Und so muss jetzt auch dieser Kirk eine Brücke übernehmen. Ja, und eben die Crew und auch das Schiff retten, auch wenn da zum Schluss nicht mehr viel übrig ist von. Aber das passt ja auch ganz gut zu Captain Kirk. Und insbesondere spannend eben mit diesem Angreifer, der sich als einer der Besten der Erde entpuppt und dieser ganz leisen Botschaft doch am Ende von Moral, von Ethik, von Hoffnung auch. Eben auch unter der Prämisse, dass ich sage, Mensch, vielleicht hat man sich da doch wirklich ein bisschen von Doctor Who und von den Toklerfan inspirieren lassen. Was für eine schöne Genre-Hommage. Ja, dennoch, nicht alles ist perfekt, liebe Leute. Pike bleibt ein bisschen blass. Und Pelia, ich habe schon gesagt, die nervt weiterhin wirklich im Overdrive. Uhuras Frisur ist mutig, das ist auch das Einzige. Du fandest Uhura in der Episode ganz gut, Jens, habe ich vorhin deinen Ausführungen entnommen. Ja, okay. Ich finde sie in dem, was sie gesagt und getan hat, in dieser Episode ganz gut. Die Schauspielerin sieht noch nicht so aus wie die Figur, finde ich. Da fehlt einfach noch so ein bisschen das Erwachsenwerden. Aber natürlich, die Figuren waren glaubwürdig. Sie wirkten erwachsen, handeln nachvollziehbar. Wirklich erzählerische Basics. Warum hebe ich die hervor? Ja, weil sie in der Vergangenheit in den New Trek-Episoden so oft gefehlt haben. Ja? Ja. Und dann am Schluss der Akt der Gnade im Korridor zeigt uns doch auch, es ist noch nicht alles verloren. Und so, mit solchen Episoden, kann Strange New Worlds tatsächlich dann die Brücke zu TOS und zu Kirk und zu dem Captain Kirk der Filme auch schlagen. Und da freue ich mich sehr drauf, ob das so weitergeht, werden wir die nächsten Wochen sehen. Meine Wertung ähnlich wie deine. 4 von 5, liebe Leute. Und jetzt sind wir beide natürlich total gespannt. Wie gesagt, für uns, ich glaube jetzt auch so in dieser Wertungssynergie, mein Lieber, ist das schon die beste Episode von Strange New Worlds gewesen, die wir je gesehen haben? Ist es das?
Na, ich hab ja eben schon gesagt, Memento Mori aus der ersten Staffel, Episode 4, aber auch eine ganz starke Inszenierung. Da hat auch alles nahezu gestimmt. Aber es ist doch schon mal ein Erfolg, Daniel, egal ob das jetzt die beste oder zweitbeste Episode ist. Wir bekommen gutes Star Trek. Wir haben uns sehr ausführlich über diese Episode einfach mal unterhalten können, wie wir es ja sonst eigentlich nur bei unseren Goldstandards tun können oder bei grandiosen Episoden beispielsweise von The Orville. Und das freut mich einfach so unheimlich, dass wir für unser Lieblingsprodukt, ja, wir sind ja beide große Star Trek-Fans, obwohl wir hier das sehr kritisch immer auch beleuchten, dass wir dann einfach auch mal die Möglichkeit wieder bekommen haben, uns so leidenschaftlich über unser Lieblingsprodukt, weil das ist doch eigentlich das Schönste, was es gibt, zu unterhalten. Oder?
Oh, hallo. Das hat richtig Spaß gemacht. Ich hoffe, euch da draußen auch. Lasst uns in den Kommentaren noch wissen, wie fandet ihr die 6. Episode Strange New Worlds, 3. Staffel? Und nächste Woche gibt es auch wieder eine tolle Episode, die heißt What is Starfleet? Was ist die Sternenflotte? Und ein Vögelchen hoppt mit der Zwitscher, da wird's spannend.
Genau, und am Ende, Daniel, da wollen wir jetzt noch was auflösen, nämlich von deinem Gewinnspiel von der letzten Woche. Du hattest noch schön Belöver an, ja?
Ey, Frau Bipsch, da haben wir gesagt, wer den ersten Kommentar schreibt. Aber jetzt mal genug mit dem Sächsisch. Also, wer den ersten Kommentar schreibt und alle Dinge auf meinem Pullover erkennt, das ist auch eine tolle Prämisse eigentlich für eine eigene TV-Sendung.
Sollte man, genau, wer erkennt den Pullover mit Joko und Klaas? Oder irgendwie so.
Um die Welt.
Ja, um die Welt, genau. Ja.
Richtig, und da haben wir euch gefragt, was ist auf meinem Pullover zu sehen? Und da ist natürlich die richtige Antwort gekommen vom Optimat 1000. Ja, Optimat. Schreibt doch mal eine E-Mail an gewinnen@cyphernews.de, lieber Optimat, und lass mal deine Adresse da. Ja? Dann kriegst du ein Überraschungsgeschenk vom guten Ghoul und dem Sponsor unseres Kanals. Falls das die neuen Zuschauerinnen und Zuschauer noch nicht wissen, wir haben einen Sponsor, den guten Ghoul von Cardassia.
Ja. Sponsor, und wir wollen ja, wir denken ja darüber nach, unsere Sendung umzubenennen in Intrigen, Sex und Raumschiffe. Und ob wir das tun, das erfahrt ihr in der nächsten Woche, wenn es wieder heißt, die großartige cyphernews.de Video-Review kehrt zurück mit der 7. Episode der 3. Staffel, Daniel. Und uns bleibt, glaube ich, jetzt nur noch zu sagen, ja, eine gute Zeit bis dahin, oder?
Macht's gut, liebe Leute. Bis bald. Dann.